Denk dran, wie frustrierend es ist, wenn so nörgelnde, murrende Leute um dich herum sind. Ich denke, wir alle kennen das. Ihr Eltern kennt es sicher. Denkt an murrende Kinder. Sagen wir, du hast eine leckere Suppe gekocht und die Reaktion der Kinder ist dann nicht, oh danke, sondern ich mag das nicht, da ist so ein grünes Futzel drin oder so ein Bröckchen. Und, ist das nicht frustrierend? Ist das nicht so ein Mangel an Wertschätzung? In Sprüchen 19 heißt es, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Und das gilt nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Ein nörgelnder Mann ist genauso ätzend, okay? Sprüche 25, es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau oder einem nörgelnden Mann in einem schönen Haus. Wie wahr? Und hier haben wir Mose und Aaron, die Leiter, die Pastoren Israels, die haben nicht eine nörgelnde Frau oder einen nörgelnden Mann, sondern Hunderttausende murrende Menschen in ihrer Gemeinde. Wie frustrierend. Und die haben ihnen und eigentlich Gott gesagt, dass sie ihm nicht vertrauen und haben ihnen die niedrigsten, bösesten Motive unterstellt. Im Vers 3 haben sie gesagt, ihr habt uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Das ist euer Plan für uns. Gott, das ist dein Plan für uns. Wie wäre deine Reaktion? Versetz dich mal hinein. Wie wäre deine Reaktion auf solche Unterstellungen? Oder auf so ein unzufriedenes Gemurre? Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr sagen, ihr könnt mich mal? Okay, ja, ich ziehe in diesen Winkel am Dach und ich sperre die Tür zu und ihr könnt mich alle mal. Schaut, wie ihr ohne mich zurechtkommt. Ich tue nichts mehr für euch. Oder was würdest du dann tun, wenn du Gottes Fähigkeiten hättest? Würdest du sie alle mit dem Blitz schlagen? Mal so mal grillfest mit der Gemeinde? Alle toasten? Oder zumindest mal sagen, hey Leute, wenn ihr so unzufrieden seid, so undankbar seid, verordne ich euch mal so eine Woche einen Fasttag täglich, damit ihr lernt, dankbar zu sein. Ich möchte uns heute Morgen daran erinnern, was für einen guten, gnädigen, barmherzigen, verständnisvollen Gott wir haben. Seht hier im Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will Feuer vom Himmel regnen lassen. Nein. Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Wow. Ist Gott gut oder was? Dieses murrende Volk. Und Gott sagt im Prinzip, das ist so seine Einstellung, ich liebe euch und ich sehe, ihr habt ein Bedürfnis und ich habe die Macht, ich habe die Fähigkeit, das zu versorgen. Also tue ich das natürlich. Ihr Väter tut es für eure Kinder und wie viel mehr wird der himmlische Vater seine Kinder versorgen. In Matthäus 6 hat Jesus gesagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr trinken und was ihr essen sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Heiden, die gottlosen Menschen, die keinen himmlischen Vater haben oder die Gott nicht als ihren himmlischen Vater kennen. Die machen sich Sorgen. Und die Sorgen sind im Prinzip berechtigt, weil zumindest in ihrem Denken sind sie auf sich allein gestellt. Aber wir sind nicht allein. Wir haben einen himmlischen Vater, weil wir Jesus vertrauen. Wir sind in seine Familie adoptiert worden oder hineingeboren worden. Und Jesus sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Er ist ein liebevoller, guter Vater. Er ist im Bilde über unsere Bedürfnisse. Und so das Wichtigste in der Welt ist, dass wir in der rechten Beziehung mit ihm sind. Jesus sagt weiter, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, also dass wir von ihm beherrscht werden und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und in der neuen Leben-Übersetzung, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Alles, was ihr braucht. Nicht immer unbedingt alles, was ihr wollt. Ist auch nicht immer alles gut für uns, was wir so wollen. Aber das, was wir brauchen. Und das heißt, zuallererst gibt er uns sich selbst. Weil das ist das, was wir am meisten brauchen. Wir dürfen in Gemeinschaft mit ihm leben. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen auf ihn hören. In Jesus ist unsere Beziehung mit dem himmlischen Vater geheilt, die wir zerstört haben durch unsere Sünde. Die hat Jesus am Kreuz auf sich genommen und er hat uns versöhnt mit dem Vater. Und wir haben in den letzten Wochen darüber gesprochen, wir sind für Gott geschaffen und ohne ihn werden wir nie zufrieden sein. Er ist unser tiefstes Bedürfnis. Ein Kind braucht Mama und Papa mehr als das Essen. Aber natürlich ist unser himmlischer Vater auch besorgt um unsere irdischen Bedürfnisse. Essen und Trinken, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir Klamotten haben zum Anziehen, einen Partner oder Freunde, Gemeinde, all diese Dinge. Und wir dürfen mit all diesen Bedürfnissen zu ihm kommen. Ich denke, wir alle haben das erlebt, seine Versorgung in unserem Leben. Ich habe es unzählige Male erlebt. Ich habe die letzten 20 Jahre eigentlich immer so finanziell mehr oder weniger von der Hand in den Mund gelebt. Und Gott hat versorgt. Ganz zu Beginn um Fahrrad gebetet und nächsten Sonntag kam wer auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe ein Fahrrad daheim, willst du das haben? Ich brauche es nicht. Okay, danke Herr, ist deine Versorgung. Gott hat mir einen Job geschenkt, als ich den gebraucht habe. Jemand hat mir das Auto geschenkt, das alte, um in die Arbeit fahren zu können. Was für Zufälle, ne? Hey, hier haben wir ein neues Auto gekauft, willst du das alte haben? Versicherung, Steuer, schon alles bezahlt für dieses Jahr. Okay, zufällig genau in der Woche, wo es mit meinem Job losging. Als ein Service fällig war mit dem Auto und ich das Geld nicht hatte, war ein Kuvert im Postkasten mit dem Betrag, den ich gebraucht habe. Bei unserem Umzug haben wir fast alles geschenkt bekommen. Couch fürs Wohnzimmer, die Küche vom Christoph und der Ramona, gell? Schlafzimmer, Kinderbetten, viele Klamotten für die Kinder. Alles bekommen. Gott ist gut. Und ich habe lange um meine Frau gebetet. Ihr wisst das, länger als mir es lieb war. Aber Gott hat mir eine wunderbare Frau geschenkt. Aus Amerika. Wie abgefahren, ne? Wie Gott die Dinge zusammenbringt. Wir haben um Zwillinge gebetet und Gott hat uns Zwillinge geschenkt. Gott hat uns unseren Bus geschenkt. Oder zumindest einen Teil davon. Hätten wir uns nie leisten können alleine. Gott hat mir eine Israel-Reise geschenkt. Also Gott gibt uns eigentlich viel mehr, als wir brauchen. Nicht nur das Nötigste, er ist unheimlich freigebig, unser Gott. Unheimlich großzügig. Wir als Gemeinde haben seine Versorgung erfahren, immer, über die Jahre, von Anfang an. Ich meine, wir waren jahrelang umsonst in unseren alten Räumen und dann haben wir ein bisschen was an Miete bezahlt und auch hier für unseren Umzug. Wir haben im letzten Jahr wirklich Gottes Versorgung erlebt. Als die Gelegenheit aufging und wir es auch am Herzen hatten, dass Gott sagt, ja, okay, mach diesen Umzug. Wir haben gerade 2000 Euro am Konto gehabt als Gemeinde. Das war noch gerade der Zeitpunkt, wo ein paar Leute die Gemeinde verlassen haben und manche auch so mit der Einstellung, ja, ich werde mal sehen, wo er ohne uns landet. Und ihr wisst, Gott hat versorgt. Wir haben wahrscheinlich 30.000 Euro oder mehr auf den Putz gehauen hier. Und wenn wir alles bezahlt haben, werden wir wahrscheinlich wieder auf den 2000 sein, wo wir vorher waren. Und es ist eigentlich ganz gut, wenn wir von der Hand in den Mund leben. Das hält uns abhängig von ihm. Und wir haben ein paar große Spenden bekommen aus völlig unerwarteten Quellen, die wir überhaupt nicht auf dem Bildschirm hatten. Eine aus England sogar. Gott wirkt durch Menschen. Und manchmal sind wir auf der empfangenden Seite, manchmal sind wir auf der gebenden Seite, aber beides ist ein Abenteuer. Ich hoffe, ihr habt auch das schon erfahren, dass der Herr zu eurem Herzen gesprochen hat oder euch aufs Herz gelegt hat, hey, gib dieser Person oder diesem Dienst. Wir dürfen ein Teil sein von seiner Versorgung. Und das kann ich nur tun, weil er mich vorher versorgt hat. Sei es durch einen Job oder ein Geschenk oder ein Erbe oder was immer. Auf jeden Fall, wir haben das als Gemeinde, als Gemeinschaft der Heiligen erlebt, dass Gott uns versorgt im letzten Jahr. Und nicht nur im letzten Jahr, seit wir existieren. Wirkliche Wunder erlebt, Versorgungswunder. Wir haben einen guten Gott. Er kümmert sich um seine Kinder. Und Gott ist nicht so ein cooler Automat, wo wir unsere Gebete reinwerfen und wenn wir nur im Namen Jesu mit einer richtigen Formel, den richtigen Glauben das reinwerfen, dann muss er uns geben, was wir wollen. Nee, er ist Gott und wir sind seine Diener, nicht umgekehrt. Und wir kriegen nicht immer alles. Wir kriegen auch nicht immer alles gleich. Gott hat auch schon zu mir gesprochen, wo ich über Dinge gebetet habe und mir im Prinzip gesagt, hey, du denkst, dass du das so sehr brauchst, aber was du wirklich brauchst, bin ich. Such mich. Nicht dieses Zeug. Oder von mir aus diesen Partner oder was immer. Und es ist nicht so sehr, dass ich Gottes Stimme wirklich hörbar höre. Es ist mehr so im Herzen. Ich weiß im Herzen, dass Gott mich zieht und dass Gott mir solche Dinge aufs Herz legt. Und als ich für meine Frau gebetet habe, hat Gott mich lange warten lassen. Aber daran habe ich Geduld gelernt. Und das ist auch gut. Also Gott ist gut. Gott wirkt in unserem Leben. Und er hört auch manchmal Gebete souverän nicht oder später, weil er andere Dinge vorhat in unserem Leben gerade. Und dann dürfen wir ihm da vertrauen. Aber Petrus schreibt uns im 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle Sorge auf ihn, denn er ist besorgt um euch. Ist nicht wunderschön, dass wir das wissen dürfen? Dass der allmächtige Gott besorgt ist um uns heute Morgen? Er ist besorgt um uns. Unser Papa Gott ist nicht irgendwie weit weg, abgehoben, uninteressiert. Nee, er ist besorgt um uns, um seine Kinder in Jesus. Er ist interessiert an dir. Er ist daran interessiert, wie es dir geht. Er will dein Bestes. Er will dein Heil im umfassenden Sinn. Und er hat natürliche und übernatürliche Ressourcen. Seht hier, Brot vom Himmel will er regnen lassen. Sehr ungewöhnlich. Wir würden denken, okay, Gott schickt den Bäcker vorbei in der Wüste mit einem LKW voll Brot. Aber Gott sagt, nee, ich will es übernatürlich tun, ich will Brot vom Himmel regnen lassen. Er hat alle Ressourcen der Welt. gehört alles ihm. Und es ist so ein Friede, ihn zu kennen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, im Vertrauen auf ihn zu leben. Und hätten die Israeliten statt zu murren gebetet, dann hätten sie wahrscheinlich erfahren, wovon der Paulus im Philipperbrief 4, Verse 6 und 7 spricht, dass der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, ihre Herzen bewahrt. Diesen Frieden Gottes, selbst in der Wüste, selbst als sie die Versorgung noch nicht sehen konnten. Friede kommt daher, dass wir den Versorger kennen, dass wir auf ihn schauen. Und wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, Klammerbemerkung, dieses Brot, das Gott vom Himmel regnen lassen wird, ist ein Bild für Jesus. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist der, den wir am allermeisten brauchen in unserem Leben. Wir sehen hier aber auch, dass Gottes Versorgung nicht das Schlaraffenland ist. Dass Gott uns versorgt, heißt nicht Untätigkeit auf unserer Seite, dass wir irgendwie einfach nur im Bett liegen bleiben und das Essen fliegt uns in den Mund. Nee, es ist eine Kombination aus Natürlichem und Übernatürlichem in der Regel. Gott versorgt uns normalerweise durch unsere Arbeit. Und er sagt hier, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Also sie mussten einsammeln. Sie waren nicht untätig. Und ich denke, das sind ein paar ganz gute Prinzipien für Sozialpolitik drin auch, sehr aktuell heutzutage, genauso wie dieses Prinzip des Nachlesens im Alten Testament. Versorgung war da, aber sie mussten auch arbeiten dafür. Und es war eine tägliche Sache, sie mussten täglich einsammeln. Dieses Brot vom Himmel hat nicht länger als einen Tag gehalten, mit ein paar Ausnahmen, wie wir noch sehen werden. Und wie gesagt, eigentlich ist es gut, wenn wir täglich abhängig sein müssen von dem Herrn, wenn wir nicht unsere Schäfchen im Trockenen haben, immer für die nächsten 10 oder 20 Jahre. Vielleicht sollten wir mehr geben, damit wir selbst nicht so viele Sicherheiten haben, dass wir nicht selbstgenügsam werden. Das ist mal ein interessanter Gedanke. Jesus hat uns natürlich auch gelehrt, zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wenn das ein Bild für Jesus ist, dieses Brot vom Himmel, dann heißt das, dass wir für unser geistliches Leben die tägliche Gemeinschaft mit ihm brauchen. Also wir können nicht sagen, ich mache heute 3 Stunden stille Zeit und das hält dann für die nächsten 3 Tage oder für die nächste Woche. Das funktioniert nicht. Funktioniert auch in unseren irdischen Beziehungen nicht. Schatz, ich höre dir heute 3 Stunden zu, dafür will ich den Rest der Woche nichts von dir hören. Wird nicht sehr heil sein, die Beziehung. Wird keine sehr tiefe Beziehung sein. Funktioniert auch nicht zu sagen, ich esse heute 3-mal so viel für die nächsten 3 Tage, wirst trotzdem morgen wieder Hunger haben. Und so brauchen wir Jesus jeden Tag. Biblische Christentum ist eine Beziehung, ist nicht eine Religion oder irgendein Event, einmal in der Woche. Und als drittes sehen wir hier, Gott hat ihren Gehorsam, das heißt auch ihren Glauben, Glaube ist gleich Gehorsam an ganz vielen Stellen. Gott hat es geprüft. Also er wird das Brot vom Himmel regnen lassen, aber sie sollen nur für ihren täglichen Bedarf einsammeln. Nicht aufhäufen von dem Zeug, nicht ansparen. Und die Prüfung da drin war, werdet ihr mir vertrauen? Werdet ihr mir heute vertrauen für morgen? Und es jeden Tag Für uns persönlich kannst du in Gottes Verheißungen ruhen, heute. Selbst wenn du heute noch nicht die Versorgung für morgen hast oder kennst, kannst du ihm vertrauen, dass er auch morgen treu sein wird. Und ich denke, genug zu essen zu haben, ist für die meisten von uns überhaupt kein Thema. Das nehmen wir schon fast selbstverständlich. Dafür können wir auch hin und wieder mal Danke sagen. Ne? Das ist für ganz viele Menschen gar keine Selbstverständlichkeit. Aber kannst du darauf vertrauen, auf Gottes Versorgung für morgen? Dass Gott dir Kraft geben wird, deine Frau zu lieben oder als Single zu leben. Kraft für deine Kinder. Dass Gott da sein wird in deiner Krankheit oder in deiner Schwachheit. Dass er Gnade haben wird für morgen. Muss dir keine Sorgen machen. Jesus hat gesagt, so seid nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Tag für Tag. Und darfst jeden Tag neu rechnen mit der Gnade für diesen Tag. Klagelieder 3, Vers 22 und die folgenden. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Und das ist, was harren bedeutet eigentlich. Mit Geduld, mit Ausharren, Vertrauen auf den Herrn. Vers 5, am sechsten Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Also da wird Gott die doppelte Portion versorgen für zwei Tage. Gott wollte, dass sie den Sabbattag halten, den Ruhetag in der Woche. Und das war auch ein Glaubensschritt. Einen Tag nicht zu sammeln. Einen Tag nicht zu arbeiten. Ist auch ein Glaubensschritt für uns, oder? Aber es ist gut, wenn wir uns dran halten. Sonst werden wir ausbrennen und Gott weiß es. Deshalb sagt Gott, was er uns sagt. Weil er es gut mit uns meint. Also sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Dieses Muster ist wirklich gut. Ist wirklich heil für uns. Also kannst du Gott vertrauen, dass er dich versorgen wird, auch wenn du den Ruhetag hältst. Oder denkst du dir, ich kann mir das nicht leisten, einen Tag frei zu nehmen. Geistlich erfüllt ist der Sabbat in Jesus. Hebräer sagt uns, er ist unsere Sabbatruhe. Wir können ruhen in Jesus, in seinem Erlösungswerk für uns am Kreuz. Da hat er unsere Vergebung, unsere Versöhnung, unsere Errettung völlig ein für alle Mal vollendet. Das heißt, wir können und wir müssen nichts mehr hinzufügen durch eigene religiöse Werke. Wir müssen uns nicht zu Gott hinverdienen, sondern wir dürfen aus der Beziehung mit Gott heraus leben und Licht sein. Aber dieses Muster, sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen, ist noch immer gut für uns. Egal welchen Tag, das ist nicht mehr wichtig, aber nimm dir einen Tag frei in der Woche. Und nicht nur, um nichts zu tun, sondern einen Tag, um die Gemeinschaft mit Gott ganz besonders zu genießen auch und ganz bewusst. Vers 6, und Mose und Aaron sagten zu allen Söhnen Israel, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Gottes Herrlichkeit wird in seiner Versorgung sichtbar. Ein Stück von seiner Herrlichkeit, dass er seine Kinder versorgt. Am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, da euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Also Gott kennt eure Bedürfnisse. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Und Mose sagte, dadurch werdet ihr es erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, mit dem ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Und Mose sagte zu Aaron, Befiehl der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, tretet vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Da geschah es, als Aaron zur ganzen Gemeinde der Söhne Israel redete und sie sich zur Wüste hinwandten, siehe, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke. Und ich denke mir, die Murrenden, denen war es so ein bisschen mulmig zumute. Tretet vor dem Herrn und diese Wolke der Herrlichkeit Gottes ist erschienen. Oh, oh. Treffpunkt mit dem Herrn. Vielleicht haben sie Gericht erwartet, vielleicht haben sie eine Strafpredigt erwartet. Seht ihr Vers 11, und der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Söhne Israel gehört. Rede zu ihnen und sprich, zwischen den zwei Abenden werdet ihr Fleisch essen und am Morgen werdet ihr von Brot satt werden. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Gott antwortet auf das Murren mit Fleisch und Brot. Gott ist so gut. Und wenn ihr euch heute Morgen nichts anderes mitnehmt, dann seid beeindruckt von der Güte Gottes. Nehmt euch das mit. Unser Gott ist so gut. Wir haben einen unglaublich guten, freigebigen, geduldigen, gnädigen Gott. Er sagt hier, nicht nur, dass er ihnen Barmherzigkeit schenkt und sie nicht richtet, sondern darüber hinaus, er sagt nicht nur, okay, Brot und Wasser für 40 Jahre. Nee, er setzt noch einen oben drauf und sagt, ich gebe euch auch Fleisch. Und Fleisch war damals ein richtiger Luxus. Also es war ja nicht so, dass sie ständig Fleisch gegessen haben. Wir sehen das in der Bibel, wenn irgendein besonderer Gast vorbeigekommen ist, dann haben sie ein Lamm geschlachtet, aber haben nicht jeden Tag Fleisch gegessen, sonst wäre die Herde bald aufgezehrt gewesen. Das war echter Luxus. So ist unser Gott. Sie murren und er gibt ihnen eine Gourmet-Mahlzeit. Wow, das ist Gnade, das ist unverdiente Gunst. So ist unser Gott. Und weil Gott so ein gnädiger Gott ist, hoffentlich werden wir auch immer mehr so gnädige Menschen. Wir haben einen gnädigen, einen freigebigen Gott und deswegen wollen wir gnädige und gebende Menschen sein, freigebige Menschen. Und es geschah, am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Wachteln sind so die kleinsten Hühnervögel, habe ich gelesen. Und die flogen auf ihren Migrationsrouten über dieses Gebiet, wo die Israeliten waren. Und die sind in Schwärmern geflogen. Und wenn sie sich da niedergelassen haben und gelandet sind für so eine Zwischenlandung, dann waren die oft so müde, dass man sie einfach aufheben konnte. Das war einfach. Im 4. Mose lesen wir, dass Wachteln das ganze Lager bedeckt hat, von einer Seite und zur anderen Seite. Und ich meine, war eine riesen Menschenmenge, Hunderttausende, Millionen von Menschen. Gott hat ihnen im Überfluss gegeben. Also Essen auf Flügeln war schon fast so wie das Schlaraffenland. War so ein übernatürliches, natürliches Wunder wieder. Ein natürliches Phänomen, aber Gott hat das Wann und das Wo bestimmt. Kinder, eine Runde Chicken Wings für alle. War so das Sahnehäubchen von Gottes Versorgung. Und jetzt sehen wir die tägliche Versorgung. Und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen war eine Schicht von Tau rings um das Lager. Und als die Tauschicht aufgestiegen war, Siehe, da lag auf der Fläche der Wüste etwas Feines, Körniges, fein wie der Reif auf der Erde. Das sahen die Söhne Israel und sagten einer zum anderen, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sagte zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Nahrung gegeben hat. Also sie haben diese feinen Körner eingesammelt, aufgekehrt, gemahlen, gekocht, gebacken, ihr Brot gebacken, ihren Kuchen gebacken damit. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat. Sammelt davon jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer, ihr Kopf sollt ihr nehmen, so ungefähr 2 Liter pro Mann und Nase. Nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss, und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Das heißt ganz offensichtlich, jeder hat gesammelt und dann haben sie geteilt, so dass am Ende jeder seine nötige Tagesration hatte. Paulus zitiert diesen Vers in 2. Korinther 8 und zitiert es als ein Beispiel für Teilen. Der Kontext ist, dass die wohlhabenderen Gemeinden in Mazedonien gesammelt haben für die arme Gemeinde in Jerusalem, die sich wiederum um all die Geschwister gekümmert haben von überall her, die zu Pfingsten sich bekehrt haben in Jerusalem und sie versorgt haben mit ihrem Hab und Gut. Und das war kein Sozialismus, das war nicht erzwungen, das war freiwillig von Herzen. 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Also alles gehört Gott. Wir sind nur seine Verwalter. Und wenn Gott dir mehr gegeben hat, als du selber brauchst zum Leben, dann ist das nicht alles nur für dich. Damit du dich mehr und mehr eindeckst mit Luxusgütern für dich oder irgendein Spielzeug, was du eh nicht brauchst. Nee, dann ist das deswegen, damit du Gottes Mitarbeiter sein kannst. Damit du teilen kannst mit den Geschwistern, die nicht genug haben. Und das wird dir übrigens mehr Freude bringen als das ganze Spielzeug dieser Welt. Nächsten Sonntag werden wir übrigens Gelegenheit dafür haben. Nächsten Sonntag wird jemand von Open Doors zu Gast bei uns sein, berichten über die Situation der verfolgten Geschwister in der Welt. Und alles, was er nächste Woche in die Spendenbox schmeißt, geben wir Open Doors mit, um diesen Geschwistern zu dienen. Frage prinzipiell ist, bist du offen zu teilen? Bist du bereit zu geben von deinem Überfluss? Darf Gott dir sagen, wem du was geben sollst? Von dem, was er dir anvertraut hat, als sein Verwalter. Wenn nicht, dann hast du dich wirklich selber zum Eigentümer gemacht, statt Verwalter zu sein. Dann hast du eigentlich deinen Herrn bestohlen. Autsch. Da müssen wir Buße tun. Und ihm um Gnade bitten, um die Gabe zu geben. Das ist eine wunderbare Gnadengabe, die Gabe zu geben. Darum beten sehr wenige, weil sie so selbstsüchtig sind. Aber es ist eine wunderbare Gabe, ist sehr befreiend, bringt sehr viel Freude. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Vers 19, und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen. Also sie sollten keine Vorräte anlegen von diesem Himmelsbrot, es war ein Glaubenstest für sie. Und wie es so ist, aber sie hört nicht auf Mose. So wie unsere Kinder, wir sagen was und sie hören erstmal nicht. Wir müssen aus eigener Erfahrung lernen hier. Sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig. Da verfaulte es durch Würmer und stank. Und da wurde Mose zornig über sie. Mir das ganze Lager verstunken. War verdorben. War nur haltbar für einen Tag. Und wenn wir Gott nicht vertrauen und wenn wir ungehorsam sind und wenn wir selbstsüchtig sind und nicht teilen, dann stinkt es auch. Und wenn ich denke, meine stille Zeit heute langt für die nächste Woche, für die nächsten paar Tage, ich muss nicht Tag für Tag mit Jesus leben, dann fange ich auch an zu stinken. Und ihr merkt es. Dann verbreite ich nicht seinen Wohlgeruch, sondern so meinen Fleischesgeruch. Dann merkt ihr, werde ich ungeduldig und gereizt und lieblos. Paulus spricht vom Wasserbad im Wort. Das brauche ich auch täglich. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ich nicht täglich dusche oder mich wasche, dann fange ich an zu stinken. Ist nicht gut. Und das merke ich dann und ihr merkt das auch. Und Mose war zornig drüber. Mann, ihr stinkt, es stinkt hier im Lager. Euer Ungehorsam stinkt zum Himmel. Und sie sammelten es morgen für morgen, jeder nach dem Maß seines Essens. Wenn aber die Sonne heiß wurde, dann zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie das Doppelte an Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Fürsten der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sagte nun zu ihnen, dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie es zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Preis dem Herrn. Mose sagte, esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, da gibt es nichts. Aber am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Ach, sind wie wir, hä? Am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Sabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. Ich sage, super großzügig von ihm. Kein Fasttag in der Woche, sondern das Doppelte, den Tag vorher. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am 7. Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am 7. Tag. Und das ist auch das heilige Muster für unser Leben. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Manche versuchen dieses Brot vom Himmel natürlich zu erklären. Aber allein die schiere Masse, die davon nötig war, um so eine Riesenmenge an Volk zu ernähren, und auch die Tatsache, dass es am 6. Tag doppelt so viel gab wie an den anderen Tagen und dann am 7. Tag nichts und dass es normalerweise nur 1 Tag haltbar war, aber dann war es 2 Tage haltbar, das lässt eine rein natürliche Erklärung für mich unwahrscheinlich erscheinen. Da ist ganz definitiv ein übernatürliches Element dabei. Und das Haus Israel gab ihm den Namen Mann. Und es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Griechisch Manna. Wörtlich heißt es, was ist das? Das Volk hat gefragt, was ist das? Die Antwort war, was ist das? Ja, genau, was ist das? Was ist das? Ja, was dann? Was ist das? Gab wahrscheinlich ganz interessante Unterhaltungen. Es war weiß wie Koriandersamen und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig. Bienenstich. Hey, nicht schlecht. Meine Kinder würden sich freuen, wenn das unser tägliches Brot wäre. War wohl viel nahrhafter, dieses Manna. Mose nun sagte, das ist es, was der Herr geboten hat. Ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gegeben habe, als ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und Mose sagte zu Aaron, nimm einen Behälter und tu Mann hinein, einen Gomer voll, und stell ihn hin vor den Herrn zur Aufbewahrung für eure künftigen Generationen. Wie der Herr dem Mose geboten hatte, so stellte ihn Aaron vor das Zeugnis zur Aufbewahrung. Und später haben sie es dann in die Bundeslade hineingestellt. Und dieses Manna, das war offensichtlich unbegrenzt haltbar. Und die Söhne Israel aßen das Mann 40 Jahre, bis sie in bewohntes Land kamen. Sie aßen das Mann, bis sie an die Grenze des Landes Kanaan kamen. Der Gomer aber ist ein Zehntel vom Eva. Nur falls ihr euch gefragt habt. Vers 1. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinn auf nach dem Befehl des Herrn und sie lagerten sich in Rephidim. Also Gott trainiert hier sein Volk. Das ist fast so wie eine militärische Grundausbildung. Auf Befehl brachen sie auf und auf Befehl lagerten sie sich. Sie haben nie gewusst, wann die Wolke aufbricht. Sie mussten immer bereit sein. Also wie wenn der Spieß reinkommt und sagt, Achtung! Ja, in einer Minute will ich euch antreten sehen mit Marschgepäck. Dann geht's los. Sie mussten immer bereit sein und sie lernten auf Gott zu hören und hoffentlich lernen wir das auch mehr und mehr. Gott ist ein persönlicher Gott und Gott will dich auch persönlich führen. Und das meiste hat er uns schon in seinem Wort offenbart. Wir müssen lernen, das auszuleben. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir? Was prüft ihr den Herrn? Mose war nur der Leiter, er ist der Wolkensäule nachgefolgt. Mose war nur der Unterhirte, der wahre Hirte, der Leiter war der Herr. Gott ist ihm nur nachgefolgt. Also sie murrten hier eigentlich wieder gegen den Herrn. Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte das Volk gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Wieder dieselbe Anschuldigung im Prinzip wie im Kapitel zuvor. Selbe Muster wie zuvor. Sehr verletzende Anschuldigung. Ziemlich fies. Manchmal können wir so sein, ne? Wenn wir nicht auf den Herrn schauen, sondern auf unser Ding. Und dann sagen wir Dinge, die erstens nicht wahr sind und zweitens verletzend sind. Sie beteten nicht, sie jammerten. Obwohl Beten viel effektiver gewesen wäre. Jesus hat gesagt, bittet und es wird euch gegeben. Jakobus schreibt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Hätten besser gebetet. Mose ging besser mit der Situation um. Er ging zu Gott und hat gebetet. Ziemlich laut gebetet sogar. Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? noch ein wenig, so steinigen sie mich. So krass war die Situation. Die wollten den Mose umbringen. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Also ein Wunder wieder. Und dasselbe großzügige Herz Gottes. Sie haben gemurrt, aber Gott kannte ihr Bedürfnis und Gott hat sie versorgt, trotz ihrem Murren und ihren bösartigen Unterstellungen. Und das ist echte Gnade. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah, Prüfung und Streit, wegen des Streitens der Söhne Israel und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Haben an Gottes Gegenwart gezweifelt, an Gottes Güte gezweifelt. 1. Korinther 10 sagt uns, dass dieser Fels, aus dem das Wasser kam, ein Bild ist für Jesus Christus. Da heißt es, er war der geistliche Fels, der sie begleitete. Und wie gesagt, Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, der wird nie mehr dürsten. Wasser ist ein Bild für Leben, für den Heiligen Geist, oft in der Bibel. Und nachdem Christus am Kreuz geschlagen wurde für unsere Schuld, hat er seinen Geist ausgegossen und wir dürfen Anteil haben an seinem ewigen Leben. 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge, alles wovon wir gelesen haben, heute auch, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Also es ist für uns, mögen wir davon lernen, mögen wir lernen, zuallererst ihm zu vertrauen, jeden Tag, auch für morgen, selbst wenn wir heute noch nicht die Versorgung sehen. Aber wir haben einen ganz wunderbaren, einen freigebigen, einen gnädigen und guten Gott. Lass uns daran festhalten. Vater, danke für dein gutes Wort. Danke, dass du uns einmal mehr dein wunderbares Herz zeigst. Und wir sind einfach beeindruckt von deiner Liebe und deiner Geduld, Herr. Danke für deine Geduld in meinem Leben, in unserem Leben. Vater, wir sind oft noch so sehr wie das Volk Israel und noch so wenig wie du. Aber wir halten dir unser Herz hin, veränder du uns. Gib uns dein Herz für die anderen Menschen, für unsere Geschwister ganz besonders. Gib uns gnädige Herzen. Gib uns gebende Herzen, damit wir Licht sind für dich und damit wir dich ehren in dieser Welt. Danke, dass wir beten dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Aber zuerst wollen wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Amen.
Amen.
Seiner Gegenwart diese Woche. Und mit seiner Versorgung. Und geht mal mit offenen Augen durch diese Woche und seht die Versorgung Gottes. Wir verpassen das meistens. Wir nehmen Dinge so selbstverständlich. Ah, hier habe ich zu essen und hier habe ich Klamotten und ich fahre ganz selbstverständlich und tank mein Auto. Wow, das ist Gnade, dass wir das alles haben. Und vielleicht haben wir sogar so viel, dass wir es gar nicht selber brauchen alles. Dann haben wir Gelegenheit, Mitarbeiter Gottes zu sein. Dann bete doch drüber. Gott, was willst du damit tun? Ist dein Geld, ist dein Zeug. Was willst du Gutes tun damit? Und wenn Gott sagt, okay, kauf dir noch ein Auto, dann preis den Herrn, kauf dir ein Auto. Aber wenn Gott dir sagt, du brauchst eigentlich nicht noch ein Auto, aber guck mal, da gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die hat echt eine Not. Oder verfolgte Geschwister. Dann folgt einfach dem, was Gott euch aufs Herz legt. Mit Freude. Wenn du keine Freude hast zu geben, dann gib nicht. Dann bete erst, dass Gott dein Herz verändert. Aber lass uns hinwachsen. In diese Gnade Gottes miteinander. Und auch in dieses gebende, freigebige, gastfreundliche, offene Herz für Menschen. Denn das ist das Herz, das Gott für uns hat. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Also ihm sei alle Ehre. Amen.